Ja, also was ist das Tamid in Daniel? Um das herauszufinden, muss man wieder mehrere Dinge machen. Den Kontext in Daniel beachten, die ganze Bibel lesen, richtig. Es gibt 104 Stellen vom Tamid im Alten Testament. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt man auf diese Stellen. Ich habe gerade eine Suche gemacht in diesem Bibelprogramm und mir zeigt es an 103, eine ist noch nicht dabei, also 104 Stellen. Und ihr seht schon, wo es losgeht, 2. Mose 25 und da kommen schon recht viele Stellen hier am Anfang in den Mosebüchern. Ich möchte einfach, dass wir ein paar dieser Stellen einmal lesen, damit ihr ein Gefühl bekommt, damit ihr versteht, was ich nachher sage, ist nicht aus dem leeren Raum gegriffen. Die erste Stelle, ihr seht es dann immer hier, ist der ganze Bibeltext. Oben Elberfelder, hier Luther. Da steht auf dem Tisch, aber sollst du beständig vor mein Angesicht Schaubrote legen. Und dieses Wort Tamid wird hiermit beständig übersetzt. Das Tamid ist ein Adverb grammatisch und ein Adverb. Sich rausbringen, drückt aus, wie man etwas tut, wie die Handlung getan wird, beständig, in 2. Mose 25, Vers 30. Es taucht immer als Adverb auf, außer in Daniel. In Daniel kriegt es den Artikel davor und das heißt das Tamid. Um jetzt rauszufinden, was das meint, ja, muss ich halt die anderen Stellen anschauen. Was ist ein Tamid? Was wird Tamid gemacht? Also hier stelle ich fest, die Schaubrote werden Tamid gelegt. Weiß jemand von euch, wie oft die Schaubrote dort liegen sollen? Jeden Tag, immer, ständig? Nur jede Woche sollen sie einmal liegen? Legen vor dem, die ganze Zeit, ununterbrochen. Ja? Ausgewechselt werden sie jede Woche, ja genau. Okay, schauen wir den nächsten Text an. Du nun gebiete den Söhnen Israels, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit man beständig eine Lampe draufsetzen kann. Das ist der siebenarmige Leuchter im Heiligtum. Da soll beständig ein Licht brennen. Beständig. Schaubrottisch, siebenarmiger Leuchter. Nächste Stelle. So soll Aaron an der Brusttasche für den Rechtsspruch den Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Also wenn der Aaron da ins Heiligtum geht, wo hat er die Namen? Da auf dem Ephod, sagt man, ne? Da sind die eingeritzt, auch in den Stein. Das soll beständig Gott daran erinnern. Wie oft? Einmal am Tag. Ununterbrochen, immer, ununterbrochen, kontinuierlich. Okay, dann haben wir hier in der Brusttasche für den Rechtsspruch, aber lege die Urim und die Tumim, diese zwei besonderen Steine, ja, damit sie auf dem Herzen Aarons sind, wenn er vor den Herrn hineingeht. So soll Aaron den Rechtsspruch für die Söhne Israels beständig vor dem Herrn auf seinem Herzen tragen. Also beständig. Übrigens fällt euch schon auf, es taucht auch öfters was auf, da dieses vor dem Herrn, vor dem Herrn. Haben wir das nicht vorher auch schon gehabt? Hier, um sie beständig vor dem Herrn in Erinnerung zu bringen. Wir lesen einfach ein paar Stellen durch, vielleicht wiederholt sich was. Ne? Ist das das Nächste? Also sei es auf der Stirn Aarons, das ist diese goldene, dieses goldene Stirnband, ja? Damit Aaron die Schuld der heiligen Dinge trage, die die Söhne Israels heilig werden, bei allen Gaben der heiligen Dinge, und es soll beständig an seiner Stirn sein, zum Gefallen für sie vor dem Herrn. Hohepriester hat etwas beständig, ja? Ja, 2. Mose 28, Vers 38. Ja. Ich werde aber nicht alle 104 durchlesen. Gut, 2. Mose 29, Vers 38. Hier taucht zum ersten Mal das auf, was die meisten Ausleger, die Opinio Communis, in Daniel 8 versteht. Und dies ist es, was du auf dem Altar darbringen sollst. Täglich 2 einjährige Lämmer als regelmäßiges Brandopfer. Jetzt muss ich gerade schauen, was da steht. Okay. Das regelmäßige Brandopfer ist nicht mit Tamid. Was hier Tamid ist, ist das hier, täglich. Täglich, naja, regelmäßig. Es ist schwierig zu übersetzen. Es ist regelmäßig hier gemeint, als regelmäßiges. Das Brandopfer ist quer, also kursiv gedruckt in der Elberfelder, ist hinzugefügt. Da steht einfach nur, das ist dieses Wörtchen da, Tamid. Für die, die gern Hebräisch lernen wollen, die sehen das dann, ne? Wenn auch schwer. Also hier ist das tägliche Opfer gemeint. Übrigens, was umfasst das tägliche Opfer? Das ist an der Stelle schon zu entscheiden. Man soll 2 einjährige Lämmer darbringen. Das ist das tägliche Opfer. Wie bringt man die 2 einjährigen Lämmer dar? 1 am Morgen und 1 am Abend. Das bedeutet, die ursprüngliche israelitische Tradition versteht unter dem täglichen Opfer ein Morgen plus ein Abendopfer. Zusammen ist das ein tägliches Opfer. Warum ist das wichtig? Das bedeutet, wenn irgendjemand die 2300 Abend morgen auf das tägliche Opfer interpretiert und sagt, das meint das tägliche Opfer, dann meint das 2300 tägliche Opfer. Und das kann unmöglich auf 1150 Tage halbiert werden. Wenn jemand das mit dem täglichen Opfer in Zusammenhang bringt, dann muss er bitteschön 2300 Tage annehmen. Und das macht es äußerst schwer für die Antiochus-These. Denn 3 Jahre hat Antiochus das Heiligtum genau entweiht. Vom 15. Kislev bis zum 15. Kislev 3 Jahre später. 3 Jahre. Und 3 Jahre sind 1080 Tage. Das kommt zu 1150 relativ nahe. Aber zu 2300 passt es nicht. Gar nie. Aber wenn man das genau nimmt, dann müsste man aufgrund dessen, dass man versteht, dass das tägliche Opfer beides umfasst, Abend und Morgen, auf 2300 Tage kommen. Okay, also das tägliche Opfer wird so bezeichnet, als regelmäßiges. Das heißt nicht unbedingt kontinuierlich, es wird 2-mal gemacht am Tag, ne? Das nächste ist hier das regelmäßige Brandopfer, jetzt wird so genannt, das Tamid, ein regelmäßiges Brandopfer. Genau das ist es, das tägliche Opfer. Dann haben wir hier 2. Mose 30, Vers 8. Entschuldigt für die, 2. Mose 30, 8. Wenn Aaron die Lampen zwischen den 2 Abenden aufsetzt, so soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dies sei ein regelmäßiges, da ist unser Wort Tamid, ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn. Also auch das Rauchopfer soll dargebracht werden. Wie oft? 1-mal am Tag, zwischen den Abenden, also bei der Dämmerung, soll er das machen. Regelmäßig, Tamid. Das heißt, Tamid als Begriff kann schon meinen, kontinuierlich, die ganze Zeit. Oder es kann meinen, regelmäßig, in gewissen Abständen immer wieder. Beide Bedeutungen möglich. Bis hierher, was würdet ihr sagen, was betrifft Tamid? In welchem Zusammenhang taucht dieser Begriff Tamid auf bis jetzt? Ja? Danke. Sie hat gesagt, den Tätigkeitsbereich des Hohepriesters. Interessant. Das kann man schon nach weniger als 10 Stellen sagen in 2. Mose. Ist, by the way, nebenbei, ist Daniel 8 ein kultischer Text? Weil wir sind ja hier alles in kultischen Texten. Schon, ne? Da ist dann noch vom Heiligtum die Rede und das Heilige wiederhergestellt. Kultischer Text, passt zu dem auch. Soll in Daniel 8 also ausgedrückt werden, was hier immer in Verbindung gebracht wird mit der Tätigkeit des Priesters. Und du hast hinzugefügt schon korrekt, häufig in Tätigkeit des Hohepriesters. Vielleicht noch ein paar Stellen und dann machen wir schon unsere Schlussfolgerung. 3. Mose 6, Vers 6, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden, es soll nicht erlöschen. Das ist wieder kontinuierlich. Kontinuierlich. 3. Mose 6, Vers 13, Aaron soll ein regelmäßiges Speisopfer, das ist nicht kontinuierlich, das ist in bestimmten Abständen. Die Hälfte davon am Morgen, die Hälfte davon am Abend. 3. Mose 6, Vers 13. 3. Mose 24, Vers 2. Da heißt es, sie sollen reines Öl aus zerstoßenen Oliven bringen für die Leuchter, damit man beständig eine Lampe draufsetzen kann. So einen ähnlichen Text haben wir vorher schon gehabt. Das ist der Leuchter. Hier geht es um beständiges Herrichten des Leuchters vom Abend bis zum Morgen. Eigentlich meint es auch regelmäßig, Aaron soll jede Nacht hingehen und schauen, ist genug Öl da für den Leuchter, damit das Licht brennt. Regelmäßig. Das ist auch der Leuchter. Hier, Sabbattag für Sabbattag soll er es regelmäßig vor dem Herrn zurichten. Um was geht's da? Das sind die Schaubrote. 3. Mose 24, Vers 8. Jeden Sabbat sollen die 12 Brote ausgewechselt werden. Am Sabbat? Das ist ja Arbeit. Oder soll man das jetzt als Arbeit bewerten oder als kultischer Dienst? Gottesdienst, hä? Kultischer Dienst. Ist für Prediger wichtig. 3. Mose 24, 8. Sabbat für Sabbat soll er es regelmäßig, Tamid, vor dem Herrn zurichten. Ja, und dann geht es so dahin, es gibt genug Stellen. Wenn wir hier die Stellen durchgehen, seht ihr, es ist sehr viel in, da links, sehr viel in 4. Mose. Und dann kommen ein paar Stellen, Könige, Chronike, Psalmen gibt es einige Texte, wo beständig was ist. Und dann irgendwann kommt Daniel hoffentlich, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Gut, jede Menge Texte. Ich möchte hier die Schlussfolgerung machen. Wenn man alles liest, stellt man fest, dass es 80 Mal im kultischen Zusammenhang verwendet wird. In diesem kultischen Zusammenhang bedeutet es Regelmäßigkeit oder Kontinuität. Meistens ist der hohe Priester, aber immer ein Priester, ist für die Tamid-Aktivität verantwortlich. Wenn jemand was Tamid machen soll, dann ist das der Priester. Und häufig steht da vor Yahweh, vor dem Herrn. Und hier ist meine Definition. Definition für eine Tamid-Aktivität. Eigentlich ist es nicht die Definition von Tamid schon, aber für die Aktivität. Die heißt, der Priester, oft der Hohepriester, führt eine regelmäßige, kultische, soll das heißen, Aktivität durch, bei der das Objekt oder die Tätigkeit selbst häufig mit Jahwes Gegenwart in Verbindung steht, sodass das Objekt oder die Aktivität ein Teil des beständigen Anbetungsdienstes Jahwes ist. Das ist so eine typische Definition. Muss ja lang sein, viele Nebensätze, dann passt's. Was heißt das? Wenn etwas Tamid ausgerichtet wird, dann macht es der Priester. Und er macht es vor dem Herrn. Und weil es der Priester ist und weil er es vor dem Herrn tut, hat es was mit Anbetung und Gottesdienst zu tun. Betonung auf Dienst. Und es geschieht kontinuierlich und manche Dinge sehr regelmäßig. Gut, das ist das Ergebnis, was man bekommt, wenn man das Wort Tamid studiert. Okay, jetzt zurück zu Daniel 8. Funktioniert das für Daniel 8, was damit gemeint ist? Okay, da kommen wir jetzt hin. Da steht doch im zweiten Teil des Verses 11, es wird von ihm, von dem Fürsten des Heeres, weggenommen. Dass es um Wegnehmen geht, haben wir vorher schon besprochen. Ja? Wenn es von ihm weggenommen wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was das meinen kann. Erste Möglichkeit, es steht dem Fürsten des Heeres zu. Es ist etwas, was dem Fürsten des Heeres gehört. Hier spreche ich auf die Möglichkeit an, dass der Fürst des Heeres Gott ist. Das haben wir auch festgestellt. Und die Tamid-Aktivität wird ja Gott gegenüber gemacht. Das heißt, was immer er hier wegnimmt, er nimmt etwas weg, dieses Horn, was eigentlich für Gott ist. Und deswegen muss man sagen, das Horn hindert hier den Anbetungsdienst des Fürsten des Heeres. Okay? Das wäre es, wenn er es wegnimmt und es gehört ihm. Zweite Möglichkeit, das Tamid wird vom Fürsten des Heeres verrichtet. Der Fürst des Heeres ist es, der das Tamid tut, der eine Tamid-Aktivität tut. Was würde dann das Horn machen? Ja, das Horn nimmt es ihm weg, indem, das ist die einzige Möglichkeit, es selbst diesen Tamid-Dienst verrichtet. Und dann hat das nicht mehr der andere. Okay, ich habe beide Möglichkeiten. Bei der ersten Möglichkeit wird hier der Fürst des Heeres als Gott gesehen. Bei der zweiten Möglichkeit wird der Fürst des Heeres als Priester, als Hohepriester gesehen. Okay? Jetzt gehe ich gleich ein Stückchen weiter, das steht jetzt hier nicht drauf. Im dritten Teil des Verses 11 wird gesagt, dass dieser Fürst des Heeres ein Heiligtum hat. Denn es wirft die Stätte seines Heiligtums danieder. Der hat also ein Heiligtum. Passt das auch zu diesen beiden Überlegungen? Hat der Fürst des Heeres als Gott ein Heiligtum? Ja, Gottes Heiligtum. Gott hat ein Heiligtum. Es ist sein Heiligtum. Hat der Fürst des Heeres als Priester ein Heiligtum? Natürlich. Ein Priester verrichtet seinen Dienst im Heiligtum. Beides ist möglich. Möchte hier vielleicht dieser Text eine Doppeldeutigkeit anzeigen? Das da oben, dass dieser Fürst des Heeres Gott ist, das haben wir schon besprochen. Kann der Fürst des Heeres auch ein Priester sein? Das kann er dann sein, wenn man versteht, dass das Wort Heer, was dort steht, zwei Dinge meinen kann. Das Heer ist das militärische Heer, das wird Heer genannt. Das Heer ist auch ein Priesterheer, auch die Priester werden Heer genannt. Wie kommt das? Ah. König und Priester, Melchisedek, das passt sehr gut dazu. Ja, das wäre ein schöner Hintergrund für diese Stelle. Danke. Ja. Im israelitischen Kontext hatten die Leviten und die Priester zwei Aufgaben. Zwei Hauptaufgaben, so muss ich sagen. Das eine ist, diese kultischen Dienste zu verrichten. Sie hatten aber noch eine Aufgabe. Sie hatten die Aufgabe, das Heiligtum vor Verunreinigung zu schützen. Und wie haben die das gemacht? Indem sie jede Person, die als unreine Person zum Heiligtum kommen wollte, davon abhielten, den Heiligtumsbezirk zu betreten. Im Neuen Testament haben sie das natürlich zum Exzess dann betrieben, ja, im Tempel. Da durften nicht einmal Heiden sowieso nicht, auch Frauen hatten dann ihr eigenes und so weiter. Ja. Aber die ursprüngliche Aufgabe war für sie auch ein Schutzheer zu sein. Und jeder, der kommen sollte, sollte vom Volk, von ihnen, so muss ich sagen, von ihnen ausgerottet werden. Sie waren tatsächlich ein Heer zum Schutz des Heiligtums. Und das wussten die Israeliten, damit sie wissen, das ist ein heiliger Ort. Ja. Deshalb können sie auch als Heer bezeichnet werden. Wir haben den Fürsten des Heeres als ein Königsfürst, als ein Gottesfürst, so könnte man sagen, und auch als ein Priesterfürst. Und damit könnte beides passen. Und ich denke auch, dass es bewusst so gehalten wird, dass man an beides denkt. Der Fürst des Heeres bekommt die kontinuierliche, beständige Anbetung und der Fürst des Heeres verrichtet die beständige, kontinuierliche, so muss ich sagen, den Dienst im himmlischen Heiligtum als Interpretation. Und beides greift das Horn an und ersetzt sich selbst damit. Ja? Weiter der Kontext, dass es hier um Anbetung auch geht, ist der Gräuel der Verwüstung. Hier sind die Stellen, wo das Gräuel der Verwüstung vorkommt. Und ich habe gerade gesehen, da gibt es noch CDs von 2003 oder was? 2006. Okay, da haben wir über das ganz kurz gesprochen. Und hier ist die Zusammenfassung von dort. Wenn ich mir das ansehe, dann stelle ich fest, dass das Tamid mit dem verwüstenden Gräuel gegensätzlich verwendet wird. Ich habe das Tamid, das weggenommen wird. Das Tamid wird abgeschafft und der verwüstende Gräuel wird aufgestellt. 11.31. 12.11, das Tamid wird abgeschafft, der verwüstete Gräuel wird eingesetzt. Also die Macht, die das hier tut, nimmt das Tamid weg und stattdessen gibt es was anderes. Und das wird Gräuel der Verwüstung genannt. Und dieses Wort Gräuel im Alten Testament ist ein Wort, das immer gebraucht wird für falschen Gottesdienst. Man könnte auch sagen für Götzendienst. Tamid wird weggenommen, Götzendienst wird errichtet. Was ist Tamid dann? Es muss der rechte Gottesdienst sein. Ja, es geht nicht anders. Rechter Gottesdienst weggenommen, falscher Gottesdienst errichtet. Das ist das Tamid. Okay, und damit glaube ich, kann man schon biblisch belegen, dass es sich hier in Daniel 8 darum handelt, dass das Horn etwas von dem Fürsten des Heeres wegnimmt, was der tut, was mit einem kultischen Dienst zu tun hat. Ich bin hier nicht weit weg von der Auslegung, die wir immer geben und die korrekt ist, dass wir sagen, das ist Jesus Christus als Hohepriester, der im himmlischen Heiligtum dient. Und dem wird es weggenommen. Wie? Indem das Horn es selber tut. Es wird gleich in Vers 12 noch erklärt. Ich möchte euch noch etwas zeigen, nämlich die lexikalische Verbindung zu Daniel 6, Vers 17 und 21. Und zwar ist das jetzt etwas, das vielleicht eben man nicht so hört, aber ihr sagt mir, ob es Sinn macht oder nicht, okay? In Daniel 8 steht Tamid und da wird der Artikel davor gesetzt. Da heißt es das Tamid. Und dann wird es übersetzt mit das tägliche Opfer, meistens in den Bibeln. Ich würde es übersetzen mit Tamid. Weil es eben mehrdeutig ist. Wenn ich sage das Regelmäßige, dann schließe ich das Beständige aus. Sage ich das Beständige, dann schließe ich es regelmäßig. Ich sage einfach, es ist das Tamid. Und wenn man Tamid sagt, meint man im alten testamentlichen Kontext den gesamten kultischen Dienst. Ist euch aufgefallen, mit was das Tamid zusammenhängt? Mit dem täglichen Opfer, mit den Schaubroten, mit dem Heiligtum, mit dem Leuchter, mit dem, was der Priester trägt. Einfach alles, was da ist, hat mit Tamid zu tun. Deshalb übrigens in der rabbinischen Literatur sagt man dann später, das ist eine neutestamentliche Zeit, dass das Tamid das Herzstück des Kultes ist. Das Tamid ist das Herzstück des Kultes. Und Kult hat mit der Anbetung zu tun, die Gott wünscht. Und wenn man das angreift, dann greift man das Herz dieses Kultes an. Gut, in Daniel 8 steht da das Tamid. Und wir wissen, dass Daniel Hebräisch und Aramäisch sehr gut gekonnt hat. Er konnte in einem Moment von dem einen zum anderen wechseln, oder? Ich habe mir das Aramäische angesehen und festgestellt, da taucht dasselbe Wort auf wie Tamid. Das heißt noch nicht Tamid. Ich weiß, dass die Schwester Stanitzke sehr gut weiß, wie das Wort heißt. Weißt du das noch? Tödira, genau, das ist jetzt Aramäisch gewesen. Seht ihr? Macht es ihr nach, merkt euch die zwei Wörter. Tamid und Tödira. Das Interessante ist, dass es hier eine 1:1 Übersetzungsbeziehung gibt. Das ist sehr selten. Aber bei den Wörtern gibt es das. Was meint 1:1? Da muss ich vielleicht erst erklären, dass wir vom Alten Testament auch aramäische Übersetzungen haben. Die haben die Juden gebraucht zur Zeit Jesu. Die nennt man die Targumim. Und man kann diese aramäischen Übersetzungen hernehmen und jetzt schauen, wo diese 104 Mal, wo Tamid auftaucht, wo das auftaucht, was steht da im Aramäischen? Das kann man machen. Wer sich die Mühe machen will, kann das tun und wird dann feststellen, an all den Stellen, wo es eine aramäische Übersetzung gibt. Von dem Buch Daniel gibt es leider keine aramäische Übersetzung. Das wäre noch interessant gewesen, aber leider haben wir das nicht. Aber von allen Stellen, wo es das gibt, das sind so an die 80 Stellen oder was, wird Tamid immer mit Tödira übersetzt. Immer. Und dann kann man die Gegenprobe machen und schauen, okay, wo kommt in den gesamten aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments Tödira vor? Und dann schaut man, welches Wort wird übersetzt? Und dann stellt man fest, es ist das Wort Tamid. Und damit habe ich eine 1:1 Relation. Immer wenn Tamid ist, ist Tödira. Immer wenn Tödira ist, ist Tamid. Wenn also Tödira im aramäischen Teil vorkommt und ich komme dann zum Hebräischen und ich rede von Tamid, dann darf ich doch die Vermutung zu Recht äußern, dass ein Leser, der beides kann, Aramäisch und Hebräisch, dass einem Leser das auffällt, oder? Wenn er dann liest in Daniel 8 und das Tamid wird weggenommen. Ja, Tamid. Ich habe doch gerade davon gelesen, Tödira. Wo kommt das vor? Es kommt vor in Kapitel 6, Vers 17 und 21. Und jetzt machen wir das so, ihr lest mir den Text vor, oder ich lese den Text hier vor, damit wir es gleich auf Band haben. Und ihr ruft, wenn ihr denkt, das ist das Wort Tamid, beziehungsweise Tödira jetzt, ja? Okay? Tut ihr das? Gut, also, da befahl der König, Daniel herzubringen. Ihr habt noch nichts gehört. War nichts. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Und der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass die... Wunderbar. Ihr habt es genau getroffen. Dem du ohne Unterlass dienst. Der helfe dir. Vers 21 habt ihr dasselbe noch einmal. Da steht Tamid auf Aramäisch, Tödira. Ohne Unterlass. Mit was steht es dort in Verbindung? Mit Gottesdienst. Mit Anbetungsdienst von Daniel, der es ohne Unterlass tut. Überlegen wir noch ein bisschen weiter. Was macht denn der Daniel in Daniel 6? Wenn ich das so richtig sehe, lese ich da den Vers 11 einmal. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Was macht der Daniel? Regelmäßig betet er zu Gott. Wie oft betet er zu Gott? Dreimal am Tag. Warum betet er dreimal am Tag zu Gott? Aha. Wisst ihr, dass Daniel 6 genau zur selben Zeit passiert wie Daniel 9? Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt. In Daniel 6 ist es, als Darius aus Medien das Reich übernahm. Daniel 9 geschieht im ersten Jahr des Darius, der aus dem Stamm der Meder ist. Das ist exakt dasselbe Jahr. Das liegt daran, weil in Kapitel 7 ein Rückschritt chronologisch gemacht wird. Die ersten 6 Kapitel gehen chronologisch voran. Dann kommt man ins 6. Kapitel schon in die persische, medisch-persische Regierungszeit von Babylon. Und im 7. Kapitel geht man wieder zurück zu Belsatzar. Und im 9. ist man wieder da, wo es im 6. war. Exakt dieselbe Zeit. Im 9. Kapitel, ist das eine Frage? Das ist interessant, aber über den Darius will ich jetzt nicht reden. Aber es ist interessant. In Daniel 9 betet der Daniel auch. Das ist dieselbe Zeit wie in Daniel 6, vom Jahr her. Und wann betet er dort? Da heißt es doch in Vers 21, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers. Also Daniel betet zur Zeit des Abendopfers. Noch eine Frage, haben die Israeliten im Exil ihre Opfer dargebracht? Wieso nicht? Es gab keinen Tempel dort. Wieso schreibt er hier hin um die Zeit des Abendopfers? Weil das seine regelmäßige Gebetszeit ist. Entschuldigen, wenn ich ab und zu rabbinische Literatur anführe, aber im Talmud wird das Gebet als das Opfer der Armen beschrieben. Mir gefällt der Ausdruck. Das Gebet ist das Opfer der Armen. Selbst wenn ich kein Tier bringen kann, selbst wenn kein Tempel mehr da ist, kann ich ein Opfer Gott bringen. Was? Das Gebet. Das Gebet wird dort als Opferdienst gewertet. Und ich mag das deshalb, weil ich denke, das ist sehr nahe an dem biblischen Befund dran. Denn was tun wir, wenn wir beten? Denkt ihr an Offenbarung auch, so wie ich jetzt? Das Gebet der Heiligen steigt auf vom Rauch des Räucheraltars. Also da ist eine Verbindung zwischen Opfer und Gebet. Und bei jedem Opfer sollte auch gebetet werden. Im Alten Testament auch schon. Natürlich. Was Daniel hier tut in Daniel 6, ist nicht nur einfach beten, sondern es ist, soll ich es so ausdrücken, kultisch beten. Er verrichtet tatsächlich Gottesdienst, indem er betet. Regelmäßig und beständig. Ich hoffe, ihr zieht auch Schlussfolgerungen für heute immer wieder daraus. Gebet ist Teil des Gottesdienstes. Regelmäßiges, beständiges Gebet ist Teil des Gottesdienstes. Wollen wir das nicht? Regelmäßig und beständig beten, das wollen wir doch tun. Schwester Wolf.
Ja, Daniel ist für mich ein gutes Beispiel, wie er als Jude im Exil ohne Tempel, ohne Priester und ohne Tieropfer eigentlich wirklich Gott gedient hat. Und wir haben zwar heute unseren Hohepriester im Himmel, aber ansonsten könnte man sich von Daniel alles abschauen.
Ja, auch wir können heute unserem Hohepriester im Himmel, unserem Gott dienen, auch wenn wir auf der Erde sind, im Blickwinkel auf das himmlische Heiligtum gerichtet. Es gibt noch eine interessante Verbindung zwischen Daniel 6 und 9 und dann komme ich gleich zurück nochmal, was das Tamid dann bedeutet. Der Daniel tut das nach Jerusalem hin. Er betet nach Jerusalem hin. Warum das? Es gibt eine Stelle in 1. Könige 8, die er hier offensichtlich als Auftrag nimmt. Ja? Und schaut euch das einmal an, was da steht in 1. Könige 8. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, warum er in Daniel 9 so betet. Ja. Fast möchte man sagen, wer 1. Könige 8 nicht kennt, der versteht eigentlich gar nicht, was in Daniel 9 passiert. Nicht so gut jedenfalls. 1. Könige, Kapitel 8, gegen Ende hin. Na gut, ab wo soll man jetzt lesen? Ab Vers 46 vielleicht. Ich muss erst sagen, was ist das? Das ist das Einweihungsgebet des Salomo zum Tempeldienst. Der Tempel wird eingeweiht, Salomo betet. Ein langes Gebet in Kapitel 8. In Vers 46 in seinem Gebet sagt Salomo, wenn sie an dir sündigen, also an Gott sündigen, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Das hat also nicht erst ein Paulus entdeckt, das war den Leuten damals auch schon klar. Und du zürnst ihnen und gibst sie dahin vor ihren Feinden, dass sie sie gefangen führen in das Land der Feinde, fern oder nahe. Also welche Möglichkeit spielt Salomo an? Die Möglichkeit des Exils. Wenn Israel sündigt und sie ins Exil kommen. Und Vers 47, und sie nehmen sich zu Herzen im Land, in dem sie gefangen sind. Sie bekehren sich und flehen zu dir im Land ihrer Gefangenschaft und sprechen. Was sollen sie sprechen dort? Wir haben gesündigt und übel getan und sind gottlos gewesen. Jetzt dürft ihr Daniel 9 das Gebet nachlesen von Daniel. Genau das sagt er dort. Wir haben gesündigt, Gott, du bist gut gewesen. Wir haben dir übel getan, du bist gerecht gewesen. Und man fragt sich, wieso nimmt der Daniel sich damit hinein? Der hat doch nicht gesündigt. Weil er das Gebet für sein Volk betet. Er ist ein echter Prophet. Er hält tatsächlich auch Fürsprache für sein Volk. Er vertritt und macht genau das, was Salomo hier prophetisch vorhergesagt hat, was passieren sollte. Und sie das alles tun. Und jetzt Vers 48, am Ende, wenn sie das tun, habt ihr das? Nach der Stadt hin, die du erwählt hast. Und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe. Salomo sagt, wenn sie also in der Gefangenschaft sind, sollen sie in Richtung der Stadt das tun, in Richtung des Hauses. Wie betet Daniel dreimal? In Richtung nach Jerusalem hin. Die Fenster nach Jerusalem sind offen, dort betet er hin. Warum? Weil er das tut, von dem Salomo hier spricht. Weil er möchte, dass Gott weiß, dass sie bekehrt sind im Exil. Sie wollen wieder zurück. Herr, und weil er wahrscheinlich das als Verheißung für sich in Anspruch nimmt, so wie auch wir Bibeltexte für uns in Anspruch nehmen. Denn Salomo fährt weiter und sagt, so wollest du, Vers 49 in 1. Könige 8, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören im Himmel, an dem Ort, wo du wohnst. Wo wohnt Gott? Im himmlischen Heiligtum. Für den Daniel ist auch klar, wenn er nach Jerusalem hinbetet, dann ist dort kein Tempel mehr. Aber Salomo hat es gesagt, dass sie das tun sollen. Und dann wird der Gott im Himmel hören. Ist denn Daniel 9 passiert das exakt? Genauso wie Salomo es hier gesagt hat. Daniel betet. In dem Moment, wo er beginnt zu beten, ist es im Himmel schon erhört worden. Und Gabriel wird gesandt zu Daniel. Daniel 9 beschreibt vielleicht auch, was Daniel in Kapitel 6 gebetet hat. Was Daniel hier tut, ist, er verrichtet einen kultischen Gottesdienst. Er hat immer, das Heiligtum stand immer in seinem Blickwinkel. Er verrichtet seine Gebete mit dem Heiligtum im Blick. Und das tut er damit. So, jetzt kommen wir zu Daniel 8. Dort wird das Tamid weggenommen. Diese Erklärung des Tamids, die wir aus der lexikalischen Verbindung haben, passt mit dem zusammen. Das Tamid steht dem Fürsten zu. Es ist der Anbetungsdienst, der weggenommen wird von dem Horn. Wie kann das kleine Horn den Anbetungsdienst wegnehmen? Genau. Indem sie die Anbetung wegnimmt von dem echten Priester. Die Schlussfolgerung zum Tamid muss sein, das Horn agiert hier als Pseudopriester gegen den Fürsten des Heeres, den wahren Priester. Es ersetzt den wahren Anbetungsdienst Gottes mit dem frevlerischen Anbetungsdienst. Okay, jetzt ist es 12.43 Uhr. Kann er das? Wir haben noch 2 Minuten. Ich will jetzt nichts Neues beginnen, das wäre jetzt kontraproduktiv, obwohl ich da noch was mitgebracht habe, um euch ganz praktisch vorzulesen, wie das kleine Horn machen kann. Aber ich glaube, ich muss das morgen wieder mitbringen. Vielleicht nehmen wir uns noch Zeit für Fragen oder Anmerkungen. Ja? Denn das ist die Frage, wie kann das kleine Horn denn das tun? Das ist ja auf der Erde und Jesus ist im Himmel. Wenn wir jetzt von der Auslegung her sprechen, dann höre ich manchmal das Argument, das ist ja nicht möglich. Ich meine, kann das Papsttum irgendwas im Himmel anrichten? Das geht doch nicht. Hat ja keinen Zugang dazu. Aber wenn es Anbetung vielleicht auf der Erde wegnimmt, wenn es Dinge tut, die eigentlich Jesus buchstäblich im Himmel tut und es behauptet, ja, wir machen das jetzt hier auf der Erde, ja, dann kann ich schon Schaden zufügen. Dann ist es schon möglich. Die Frage ist, macht es das kleine Horn, wenn wir es als Papsttum verstehen? Und ich möchte euch morgen dazu Texte vorlesen. So, hier eine Anmerkung.
Daniel dreimal betete. Wie kommt das zustande, während ja Abend- und Morgenopfer ja eigentlich nur da waren? Warum ein drittes Mal?
In Psalm gibt es einen Text, ich weiß nicht, komisch, mir kommt der Psalm 55 in Erinnerung, ob er das ist, wo davon gesprochen wird, dass dreimal gebetet wird. Der Psalmist betet morgens, mittags beim Doppellicht, wenn die Sonne ganz hell ist, und am Abend zu Gott. Also es gibt dann auch eine Diskussion, beten sie 2, 3 oder 4 Mal regelmäßig, aber das ist gar nicht zielführend, dann Daniel tut es. Und einmal sicherlich zur Zeit des Abendopfers. Ja. Gut, noch eine Frage. Ihr könnt es also jetzt anderen erklären, was das Tamid ist. Ja? Das ist Sinn und Zweck. Und damit möchte ich hier abschließen mit dieser Aussage. Es geht uns nicht nur darum zu sagen, was es ist. Das haben wir bisher als Adventisten immer und auch richtig gemacht. Was ich hier sage, ist nicht etwas Neues bezüglich der Auslegung als Adventisten. Ich tue da nichts zusammenreißen, was wir bisher gesagt haben. Sondern es geht darum, das, was wir sagen, auf ein biblisch gutes Fundament zu stellen. Sodass, wenn jemand etwas anderes sagt, wir dann sagen können, Moment, jetzt hier sind die biblischen Argumente. Welche Argumente hast du von der Bibel? Und das sollt ihr argumentieren können und wissen, warum es so ist. Und ich denke, das hilft uns im Glauben auch festzuwerden und zu wissen, das, was wir hier glauben von Daniel 8, auch wenn es eine Sonderlehre für fast alle ist, fußt auf biblisch genauer Auslegung. Das stärkt doch. Ja. Schwester Liebel, als letztes.
Eine Anmerkung, die mir jetzt gekommen ist, als du dieses Gebet von Daniel verquickt hast, Daniel 6, Daniel 9 und diese Verbindung zum Tamid. Und da ist mir bewusst geworden, dass wir eigentlich auch eine Aufgabe haben, um diesen Dienst gerade in dieser Zeit wieder sichtbar zu machen und auch zur Geltung zu bringen. Weil in Offenbarung 8, Vers 3 sind es die Gebete der Heiligen. In einer Zeit, wo der Anbetungsdienst niedergerissen wird. Und dafür möchte ich dir danken.
Dankeschön, du weist uns schon auf die Freitagsstunde auch hin. Was aus dem herauswächst, was wir studieren, ist eigentlich ein Auftrag an die Gemeinde. Nicht umsonst nennen wir es und unsere prophetisch-adventistische Identität. Es hat mit Mission und mit Lebensstil zu tun, was daraus erwächst. Danke, dass du jetzt schon darauf hinweist. Das zeigt mir, wir sind auf der richtigen Spur. Ich möchte euch zu einem Gebet noch einladen. Und lieber Vater im Himmel, Ich möchte dir Danke sagen dafür, dass unser Herr Jesus Christus für uns dient, dass er den göttlichen Dienst verrichtet im Heiligtum. Das ist nicht etwas Selbstverständliches. Dafür, dass er das tun kann, hat er teuer bezahlt. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du jetzt unser treuer himmlischer Hohepriester bist. Schenk auch für unser Leben, wie es gerade ausgedrückt worden ist, diese Treue in unserem Gottesdienst dir gegenüber. Wir danken dir, dass wir aus deinem Wort Klarheit und auch Kraft nehmen dürfen und dass wir erkennen können, dass es dann dazu führt, dass wir bewusster als Christen leben und dass wir auch anderen Menschen davon berichten können, was du, Herr, von ihnen wünschst, wie Gottesdienst aussieht. Hab dafür Dank. Amen.